der Quartauszucht verschiedene Blutlinien und im Rahmen meiner Käufe drüben in den USA in den Jahren 83 bis 90 habe ich ja eben dann drüben immer Pferde gekauft, nach dem Ziel und dem Kundenwunsch, den wir hatten, aber auch natürlich nach dem Auge, was ich mir an Pferden vorgestellt habe.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu meinem Pro Horse Talk. Wir hatten gerade eine kleine Pause, weil ich viel unterwegs war. Hauptsaison, jetzt ist die Saison zu Ende. Und mir gegenüber sitzt jemand, wo ich schon überlegt habe, wie ich ihn ankündige. Und zwar bist du erfolgreicher Quarterhorse-Züchter, hast sehr lange eine sehr große Anlage betrieben, bist Kursleiter, Turnierveranstalter, Pferdetrainer, Turnierreiter gewesen, Saddle-Shop-Betreiber, Sattelprofi, Vater, Ausbilder für Pferdewirt. Also in unserem Bereich bist du ja auch fast alles. Herzlich willkommen, Volker Laris.
Dankeschön, Linda. Und freue mich sehr, dass wir heute hier mal in ganz anderer Mission zusammensitzen und freue mich auf das Gespräch und die Zeit mit dir hier.
Ja.
Das wird bestimmt spannend und wird hier und da sicherlich auch mal ein Lächeln bei uns beiden zaubern.
Ja, ist jetzt schon. Ne? Ich fange mal ganz gern an, wie wir uns kennengelernt haben. Und da habe ich vorhin schon gesagt, du kennst mich ja länger wie ich dich quasi. Was mir total in Erinnerung geblieben ist, dass ich war ja früher sehr gut mit deiner Freundin Anna, mit deiner Tochter Anna befreundet. Und ich weiß, als die Helen geboren wurde, meine mittlere Schwester, das war glaube ich 93, war ich bei euch zu Besuch und habe dann den Papa quengelnd angerufen, der ich nach Hause wollte, wegen meiner Geburt meiner kleinen Schwester. Und da hatten wir ein Turnier bei euch und da sind die Anna und ich im Leadline oder Walk Trot mitgeritten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da hat so ganz stark geregnet, das weiß ich irgendwie noch. Also ich war früher öfters zu Urlaub bei euch.
Genau.
So lange ist das her.
Na, die Circle Errant hat ja mal im Ursprung auch als Ferienkinder Bauernhof angefangen quasi mit Westernreiten.
Mhm.
Also das heißt, war der einzigste Hof zu der Zeit, wo eben Ferienkinder kommen konnten und auf Quarterhorses Westernreiten können, was uns heute noch begleitet, weil immer noch wieder Kinder sich bei uns melden und sagen, ja, ich war damals mal Ferienkind bei euch.
Yeah.
Das ist natürlich eine tolle Sache, die sich so dann auf die lange Zeit ergibt.
Das stimmt. Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist, Volker?
Ich bin jetzt 65 und habe das große Glück, dass ich immer noch das tun darf, was mir am meisten gefällt und was ich, glaube ich, einigermaßen ganz gut kann.
Hm. Wann habt ihr denn die Circle L Ranch gegründet? Vielleicht kannst du so ein bisschen die Anfänge erzählen, wie es dazu kam, dass du ins Westernreiten umgeschwenkt bist.
Na, sag mal, ich habe ja mit dem elterlichen Betrieb hatten wir einen Pony-Club, den wir, seit ich 14 war, langsam aufgebaut haben. Das heißt, ursprünglich war es so, dass wir 3-4 Ponys so hatten als Hobby. Vater fand das toll. Und dann waren es irgendwann 5 oder 6 und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir was NML verkaufen oder wir machen was, verdienen Geld damit. Und dann haben wir im Familienrat natürlich alle beschlossen, dass wir Geld damit verdienen. Dann haben wir angefangen, Ponyreiten durch den Wald zu machen, wo immer ein Pony geführt wurde von einem der Familienmitglieder und die Kinder dann da zu Gast dann 3 Kilometer durch den Wald geführt wurden.
Hm?
Und dann wurde das immer mehr. Das war so Anfang der 70er Jahre. Und dann hatten wir plötzlich dann 10 Ponys da laufen, die dann durch den Wald geführt wurden und noch 5, 6 andere Kinder, die die Ponys führten, die da aus der Nachbarschaft kamen.
Mhm.
Und die Kinder wollten natürlich nicht ganz nach Ponys führen, die wollten dann auch selber reiten.
Mhm.
Und das nochmal so eine Runde mit selber reiten, war denen zu wenig, dann durfte sie Volker Reitunterricht geben.
Mhm.
Und da habe ich dann quasi, entstand der Ponyclub und war dann nach 5, 6 Jahren mit 120 Kindern, die Woche zum Reiten kamen.
Oh.
Wir waren ja da direkt am Rand von Hannover.
Mhm.
Und dann, Volker Laris, das musste sich qualifizieren. Ne?
Mhm.
Reitabzeichen gemacht im klassisch Reiten und mit 18 einer der ersten Pferdewirte, wie heißt das noch? damals, was heute Trainer C ist, war damals
Fachübungsleiter davor.
Genau, ja, so ganz.
Noch davor, noch das kenne ich gar nicht.
Genau, und dann war es Gott sei Dank so, dass dann die älteren Kinder aus dieser Sache dann die Anfängergruppen übernommen haben und ich habe dann nur die Besseren trainieren müssen, aber habe dann auch neben der Schule noch jede Woche, was ich 10 Reiten durchschon gegeben schon. Mhm. Und dann habe ich dann im Rahmen meiner weiteren Ausbildung nebenbei immer auf dem Hof mitgearbeitet und wir haben dann im Sommer Sommercamps gemacht, sind mit den Ponys in die Heide getreckt und haben dann da 14 Tage Ferien gemacht und da habe ich auch Kirsten schon kennengelernt gehabt, die seit der Zeit also sozusagen an meiner Seite ist und dann haben wir gesagt, der David, das macht uns so viel Spaß, wir wollen Ferienkinderbauernhof machen.
Und deine Eltern hatten landwirtschaftlichen Betrieb früher?
Landwirtschaftlichen Betrieb mit und die Ponyseite hat sich sozusagen daneben bei entwickelt und dann sind wir auf die Suche gegangen, einen Hof zu finden, wo wir diesen Traum, diese Idee, die Wirtschaftsidee umsetzen konnten und haben dann großes Glück gehabt, dass wir den Hof in Wenden gefunden haben und mit familiärer Unterstützung meiner Tante, die gerade auf der Suche war, auch einen Hof zu kaufen, haben wir den ersten Gemeinschaftsberg davon gemacht und dann 7 Jahre später nach anthroposophischer Zählung haben wir den Hof dann gekauft.
Und das war dann wann ungefähr?
Das muss dann 90 gewesen sein. Mhm. Also 83 sind wir dann nach Wenden gezogen und haben auch gleich 4 Wochen, nachdem wir dort eingezogen sind, die ersten Ferienkinder gehabt und war auch sofort rappelvoll und haben dann da bis zu 20 Kinder dann eben in den Ferien betreuen dürfen und aus dieser Zeit sind also auch viele Kinder, die heute im Western-Reitsportbereich durchaus was beschicken. Zum Beispiel war Silvia Jäckle mit bei uns auch aus Laatzen vom Ponyclub mit rübergegangen und hat dann war erst Ferienkind, später dann Betreuerin auch mit auf dem Hof und Henning Dauder hat die ersten Western-Reiterfahrungen bei uns gemacht und
ja, genau.
So sind also aus der Zeit die viele, die heute durchaus noch im Western-Reitsport mit Brot verdienen.
Beides Gäste von mir schon bereits tatsächlich. Letztes Mal war der Joschka hier, der hat sein Praktikum bei seinem Studium dann bei euch gemacht.
Er hat 2 Jahre bei uns gearbeitet.
Genau. Und dann ist er geblieben, glaube ich.
Genau.
Also es ist deswegen, also unsere Betriebe in Anführungszeichen von meinen Eltern und deinen Eltern waren ja so ein bisschen parallel. Ne? Ihr seid Richtung Philein, mehr Richtung Bremen oder mehr Richtung Hannover?
Wir sind 25 Kilometer von Hannover entfernt. Mhm. Also zwischen Bremen und Hannover. Mhm. Und unsere nächste große Stadt ist Hannover.
Sehr schön. Und wie kam dann der Umschwung zum Westernreiten?
Na, ich habe also da im Rahmen dieser Ponyclub-Entwicklung waren wir dann auch mal auf der Equitana. Das war muss so 73 gewesen sein. Und dann habe ich schon Todd Disley und Linda Tellington das erste Mal gesehen auf Westernpferden und auf der Suche, um mehr Harmonie mit dem Pferd zu erzeugen, hat mich das sehr stark beeindruckt. Und dann gab es ja mal von Jean-Claude diese Serie Mud Bizzell Training. Das hat mich natürlich dann so geleitet. Und ich habe dann auch mir ein Bizzell gekauft, natürlich, wie das so geht und war viel zu grob für das, was ich aus der klassischen Reiterei kannte und hatte natürlich keine Anleitung, außer diese schriftlichen Informationen. Das ging dann reichlich schief. Und dann habe ich 1979 den ersten Kurs mit Jean-Claude, mit Risses zusammen in Norddeutschland organisiert und bin dann Ende 1979 dann für 8 Monate in die USA. Habe großes Glück gehabt, dass ich bei tollen Leuten lernen durfte. Mit der Dressurbasis war ich damals so reiterlich durchaus für die Amerikaner ebenbürtig, aber dieses Wissen um das Westernpferd ausbilden, das war natürlich, das konnte ich aufsaugen. Und als ich dann zurückkam, bin ich noch 2 Jahre in Schwieberdingen gewesen, wo ich dann ein Reitsportfachgeschäft leiten durfte oder bearbeiten durfte und habe nebenbei Kurse gemacht, Pferde trainiert und Deckstation geleitet bei der Firma Schirmer Schaufele. Und habe da den ganzen Reitsportbereich sozusagen professionell aufsaugen dürfen. Mhm. Und daraus ist dann eben auch die Circle S Saddlery später entstanden.
Genau, ihr hattet schon immer einen Saddle-Shop, ne? Mhm. Mittlerweile auch vor allem vermehrt Richtung Sättel, oder hat alles sich so entwickelt, ne?
Also wir haben ja quasi vom Hufnagel bis zum, über den Sattel bis zum Pferdetrailer ist eben alles, was wir damit bedienen dürfen.
Ja, und dann weiß ich natürlich auch, dass ihr ähnlich wie wir auch viele Pferde importiert habt, richtig?
Genau, das war damals in den Jahren, war ja der Markt so, dass die Pferdebedarf größer war, als was hier in Deutschland gezüchtet werden konnte. Und dann habe ich auch mit deinem Vater mich mehrfach in Amerika getroffen und haben dann zusammen Pferde gesucht. Das war immer sehr lustig und interessant.
Ja.
Und habe aber dann da mal auch andere noch weiter im Norden, dein Vater hat prima in Texas und Oklahoma gesucht. Ich war dann oft nach Wisconsin oben, war ich da mit der Familie Milky sehr intensiven Kontakt hatte. Und dann haben wir so von 83 bis 2000 350 Pferde importiert. Also dein Vater hat mehr importiert, aber das war dann jedes Jahr so 10, 12, 15 Pferde, die wir da importiert haben.
Genau. Vielleicht kannst du mal unseren Zuschauern erzählen, wieso, also hast du auch auf Sales gekauft viel oder mehr auf Ranches?
Ich habe eigentlich primär privat gekauft und habe dann eben über Mittler wie die Familie Milky zusätzlich noch, dann die haben eben das ganze Jahr für mich gesucht quasi. Und dann war ich immer 14 Tage drüben und habe dann teilweise zweimal im Jahr eben noch habe Annoncen geschaltet im Quartal-Journal, suche Pferde. Und dann habe ich dann eben tatsächlich auch auf der Missouri und Kansas rüber Pferde gesucht und Nebraska und Iowa. Und das war dann so das Jagdgebiet, wo dein Vater nicht gefischt hat, sodass wir uns nicht in die Quere kamen.
Ja, also ich weiß, dass meine Eltern viel in Minnesota bei der Familie Syme,
genau.
Die hat eine riesen Sale Arena, also eine riesen Anlage, wo regelmäßig Sales sind und Sales sind Verkaufsaktionen. Ne? Also, und ich weiß auch, dass mein Vater immer mit Birkenstock und Wachsjacke da drin stand und die haben wohl mal zusammengelegt mit Hut, dass er sich auch nicht im Boots kaufen kann. Und mein Vater war, glaube ich, 4, 5, 6 Mal im Jahr drüben und hat Pferde geholt. Ne? Also das ist wirklich, das haben wir etwas größer betrieben. Dafür waren wir aber auch nicht so eine große Reitschule. Wir hatten ja auch ein bisschen Unterricht und Ferien, aber da war der Fokus, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Ja, sehr schön. Dann hast du ja 3 Kinder, die auch alle sehr erfolgreich geritten sind. Manche jetzt noch reiten. Der eine Sohn ist Trainer, Profitrainer mittlerweile. Ne? Und dann haben wir ja gerade gesprochen, dass tatsächlich gerade ein Generationswechsel bei euch stattgefunden hat, kann man das so nennen?
Ja, wir haben mit der Idee oder dem Plan schon seit 5, 6 Jahren gearbeitet und haben mit den Kindern intensiv darüber beraten, wie es weitergehen soll oder ob es überhaupt weitergehen soll. Und da waren eigentlich alle dran beteiligt und da waren noch alle interessiert und wir haben doch alle 3 Kinder, Anna, Jan und Wolfgang, sehr starke Bindung zum Betrieb. Und aber es war eben immer so ein bisschen in der Waage, wer das dann übernehmen will. Und trotz der vielen Überlegungen kam die Kristallisierung nicht so ganz durch. Und dann hatten wir natürlich auch mal das offeriert in der Öffentlichkeit, dass der Betrieb eventuell zu verkaufen wäre. Und dann hat es eben letztes Jahr ganz, ganz klar und klar formuliert von Jan den Anspruch dann gegeben, den Hof weiterzuführen. Und zusammen mit seiner Partnerin und jetzigen Ehefrau Konstanze ist das dann zum 1.7. dieses Jahres dann an die beiden übergeben worden, komplett mit lebendem und totem Inventar.
Und das heißt, du bist jetzt Rentner? Nicht wirklich?
Naja, sag mal, ich bin Rentner mentaler als früher. In der Form, dass ich die Belastung des Tagesbetriebes, wo wir ja irgendwie immer so um 50 Pferde stehen haben und 3 oder 4 Mitarbeiter zu betreuen sind, die dann im Pferdetraining und Versorgung der Tiere und Hoferhaltung sozusagen unterwegs sind oder Hofverbesserung unterwegs sind. Die ganze Organisation bin ich jetzt los. Mhm. Und Jan und Konstanze machen das wirklich gut. Mhm. Und damit fühle ich mich auch, weil sie es so gut machen, fühle ich mich auch entlastet. Mhm. Und,
also Verantwortung etwas abgegeben.
Genau. Und, aber weiter wird, machen wir Kurse. Also ich mache Kurse weiter. Habe jetzt wieder angefangen, auch Kurse außerhalb zu machen. Mhm. Und da ist die Nachfrage sehr erfreulich, dass sie den alten Bär da irgendwie nochmal aus Wänden loseisen können. Die Kunden freuen sich drüber, dass ich dann bei ihnen zu Hause Kurse machen kann. Ja. Und ja, und ich habe das Rentendasein, sag mal, ich konnte dann mental nicht den Erfolg der Zucht aus 37 Jahren so einfach liegen lassen und habe dann die Quintessenz der besten Stuten aus unserem Zuchtprogramm für mich behalten.
Wie viel sind das?
Das sind jetzt 6 Stück.
Okay, das ist ja schön.
Und habe dann jetzt da eben einmal ein Projekt zum Schauen für die nächsten Jahre noch und eine Badger-Tochter aus einer Special-Trick-Mutter. Mhm. Und dann eben 2-3 Zuchtstuten und ein Jungpferd.
Okay, also und die stehen noch auf der Anlage und du wohnst auch noch auf der Anlage?
Wir wohnen auf der Anlage weiterhin, genau. Wir haben also dürfen da in dem Bereich weiter leben, wo wir jetzt 37 Jahre lang gelebt, gelitten und geliebt haben und die Kinder aufgezogen haben und so weiter. Und Jan und Konstanze bauen sich im oder haben sich jetzt einen Teil des in dem Haus neu ausgebaut und wollen noch etwas größer dann sich ein eigenes, schönes Reich schaffen.
Ja, sehr schön. Das ist ja viel Geschichte. Da werden wir auch gleich noch konkret drauf eingehen. Und zwar, vielleicht fangen wir mal an. Du bist natürlich ein sehr erfolgreicher Züchter, weil du ja selber sagst, dass du sehr selektiv das ausgesucht hast. Ich weiß, dass du berühmt für die Wieskampfpferde warst. Vielleicht willst du uns mal kurz erklären, was versteht man unter Wieskampfpferden?
Damals, es gibt ja in der Quarterhorse-Zucht verschiedene Blutlinien. Und im Rahmen meiner Käufe drüben in den USA in den Jahren 83 bis 90 habe ich ja eben dann drüben immer Pferde gekauft, nach dem Ziel und dem Kundenwunsch, den wir hatten, aber auch natürlich nach dem Auge, was ich mir an Pferden vorgestellt habe. Wobei ich gegenüber vielen anderen oftmals dann, die oftmals junge Pferde gekauft habe, die wir dann in Bänden ausgebildet haben und da sag mal ein bisschen größere Selektion hatte, weil das Gerittensein nicht unbedingt so stark im Vordergrund stand. Mhm. Und war es immer so, dass wir gesagt haben, wir kaufen 6 Stück und eins davon ist dann sozusagen der Augapfel, der für uns zu behalten war.
Mhm. Also 2 Container voll, ne? Ein Container, aber immer 3 Pferde, ne?
Genau. Und es ergab sich, dass diese Pferde, die in dem Augapfel besonders herausstachen, immer irgendwie Skipper-W-Blut mit hatten, die vom Typ und von der Bewegung und vom Wesen her uns besonders gut gefallen haben.
Vielleicht kannst du mal kurz definieren, was macht denn für dich einen guten Quarter aus?
Ein gutes Quarter aus ist halt, ich habe jetzt vorgestern gerade noch ein altes Directory von Stallion Directory von muss dann so Ende 80er Jahre gewesen sein, wo eben glaub 70, 80 Quarterhorse-Hengste verzeichnet waren. Und natürlich war in der Zeit Impressive sehr groß, aber die haben wir nie angefasst. Und aus welchen Gründen auch immer, wir haben also kaum Impressive-Pferde importiert.
Genau, dazu muss man kurz erklären, den Zuhörern, die es nicht wissen, Impressive war ein sehr erfolgreicher Hengst in den USA, auch vererbbar, extrem muskulös, weil nachhinein rauskommt, dass das der Hüb-Träger war, das war ein Gendefekt, wo die Muskeln durch Zucken sich quasi selber trainiert haben. Und diese Pferde konnten aber auch plötzlich sterben, also tot umfallen, übertrieben gesagt. Tatsächlich hat die USA nicht eingestellt, mit diesen Pferden zu züchten, weil die halt so schön aussahen und so muskulös waren. Ne? Aber es war natürlich theoretisch nicht der optimale Weg im Nachhinein. Ne? Aber das muss man nur kurz so impressive sagen. Ja, also.
Ja, wir haben also dann das Ziel, unser, das heißt, das ist heute auch noch nach wie vor mein Ziel, ist ein Pferd, was eben, sagen wir mal, dem Quarterhorse-Rassetyp entspricht, so wie er im Regelbuch beschrieben ist.
Ja, dann sag mal, das wissen ja viele hier gar nicht, die haben das noch nicht so oft gelesen.
Und das ist ein Pferd, was also mittlere Größe hat, zwischen 1,50 und 1,55, kann ein bisschen kleiner, ein bisschen größer sein. Unsere Pferde waren dann im Schnitt immer so zwischen 1,53 und 1,58, die wir dann aus der Selektion der gekauften Pferde und der Hengste, die wir mit dazu genommen haben, sich ergaben. Das waren dann schon etwas rahmigere Pferde, aber durch die moderne Impressive-Seite, die wir nicht so stark haben wollten, die wir gar nicht haben wollten, haben wir immer Pferde gesucht, die eben ein zu dem Körpermasse hin passendes Fundament hatten, aber trotzdem eine starke Bemuskelung zeigten, also die Quarterhouse-typische Bemuskelung, die ja heute quasi nur noch in den Halterlinien ist, aber früher bei diesen typischen Allround-Pferden war die tatsächlich immer noch da. Das heißt, die haben viel Vorarm gehabt, die haben dickes Gästchen gehabt, die haben auch eine entsprechend lange Hüfte gehabt. Viele Pferde hatten da auch schon den Widerrist weiter in den Rücken reichend, sodass wir also ein sehr kompaktes Pferd hatten, was gute Beine hatte und eben auch gute Füße hatte. Und das war ja was auch die, ist ja auch die Kritik, die von vielen Praktikern der Quarterhouse-Rasse entgegengebracht wurde, weil natürlich viele Pferde, die importiert waren, nicht so gutes Fundament hatten.
Genau, also das heißt auf Deutsch wenig Bein zu viel Körper, also relativ kleine Hufe, zartes Fundament. Ich weiß nicht, ob es daher kommt. Die haben natürlich nicht selektiert, die haben einfach alles gedeckt, was passt, Hauptsache schön. Und ich weiß auch nicht, ob man es ein bisschen so sagen kann, ob es ein bisschen von den Blütern von diesen Veredelungsrassen auch kommt, oder?
Ja, es war einfach eben, sagen wir, eine Selektion auf Größe und Masse und durch Impressive, der eben nicht so ein starkes Fundament hatte. Und dann haben sie ja die Pferde auf Impressive hingezogen. Dadurch wurde das eben immer schlimmer. Und ich habe eben quasi immer versucht, dass dieses Verhältnis von Bein und Masse des Körpers oder Stärke des Körpers zu dem Knochenmaß und dem Hufmaß passt. Mhm. Wir hatten mit Special Tricks einmal ein Pferd, was ja, der zwar unser erster Deckhengst, den wir 84 in Amerika gekauft haben als Zweijährigen, der ja 5-6 Jahre in Deutschland hier sozusagen die Rasseseite deutlich dominiert hat, weil es halt, hat fast immer Grand Champion gestanden und der war gebäudemäßig sicherlich auch dem damaligen Typ entsprechend sehr, sehr großes Glück für uns, ihn gefunden zu haben, aber wenn ich ihn neu gemalt hätte, hätte ich ihm wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr Fundament gegeben.
Aber er hat gehalten, oder?
Genau, ist ja 29 Jahre geworden und ist nie lahm gewesen.
Genau.
Und wir haben dann eben bewusst auch Stuten immer zu ihm gedeckt, die wir ausgewählt haben, die eben mehr Fundament hatten. Und haben dann das Happy Medium zum Beispiel dadurch erzeugen können. Und das ist dann eben, und konnten auch, wenn sie ein bisschen mehr Fundament haben, sind sie auch vielleicht ein kleines bisschen insgesamt stabiler in ihrem Äußeren. Und wenn wir die mit Special Trick gepaart haben, gab es eigentlich die Pferde, die dann ja Futurities und Europameisterschaft und Deutsche Meisterschaft in der Reihe gewonnen haben.
Genau, also da gibt es einen lustigen Spruch von meiner Mutter, die sagt immer, entweder schönen Kopf oder schöne Beine. Weil diese edlen Typen mit diesen ganz schicken Köpfen, die haben auch in der Regel ein zartes Fundament. Und diese sehr, also etwas gröberen Pferde, die haben in der Regel auch mehr Knochenfundament und größere Hufe. Ne? Also,
und dann oftmals auch ein kleines bisschen mehr Derbheit im Gesicht.
Sehen so ein bisschen gröber aus. Ne? Also jetzt nicht Ramskopf, aber schon so, jetzt kein Hechtkopf, nennen wir es mal so. Ne?
Genau.
Das stimmt, das sieht man schon. Also mir ist halt sehr wichtig, meine Mutter war ja auch lange Zuchtrichterin, dass die Pferde vor allem korrekt sind, ne? Dass sie gerade abrufen. Also wenn die jetzt ein bisschen größer oder kleiner sind, solange die gerade abrufen und die Gelenke nicht zu sehr belasten, kann man damit leben. Weil ich kenne Pferde, die haben wenig Fundament und laufen ihr Leben lang, und ich kann Pferde, die haben viel Fundament und laufen nicht. Das ist ja immer ein bisschen Theorie und Praxis.
Genau.
Aber natürlich, du als Profikäufer und Züchter auch, hast ja immer ein Auge auf die Beine. Ne?
Genau.
Und das habe ich jetzt leider gerade auf Turnieren gesehen, in der Holter. Wir haben ja nicht mehr viele Holter-Pferde. Also in den USA gibt es ja eine eigene Szene, nur für viel Masse, Beine egal. Das haben wir Gott sei Dank nicht in Deutschland, weil ja alle Pferde eigentlich Reitpferde sind. Und wenn man dann doch nochmal so Holter-Pferde sieht, wo man genau weiß, die würden Reiten nicht überstehen körperlich. Das ist eigentlich wirklich ein Fehler im System und der falsche Zuchtansatz. Und da finde ich eigentlich gut, dass in Deutschland die Holter mittlerweile aus Pferden besteht, die auch alle geritten werden. War ja, ja auch früher schon so. Ne?
Ja, also das war im Gegensatz zu USA, hat es ja hier nur ganz kurzfristig mal so eine Art Haltergruppe gegeben. Mhm. Und sagen wir, die Pferde, wir haben ja nun über die Jahre das große Glück gehabt, viele gute Pferde zu haben. Und diese Pferde waren ja alles, also wir haben ja irgendwie, glaube ich, 18 Europameister in Halter gemacht. Mhm. Und entsprechend Futurity Sieger und deutsche Meister obendrauf. Und das waren ja alles Pferde, die eben unterm Sattel dann auch geritten wurden, wenn sie jährlich oder zwei Europameister dann sind später geritten worden. Mhm. Und Beispiel eben der Smooth & Cody, der ja dann viermal Europameister in Halter war, als Zweijähriger und Dreijähriger und dann inzwischen AQHA Champion geworden war, dann schon jetzt ja 15 Jahre alt und der immer noch läuft. Genau. Und der aber 180, 190 AQHA-Punkte hat. Und davon sind 80 Halterpunkte und 100 Performance-Punkte.
Genau, und dazu muss man wissen, man bekommt einen AQHA-Punkt bei 5 geschlagenen Pferden. Ja. Ja, also wenn man platziert ist, dann muss man Erster von 5 werden, dann kriegt man einen Punkt und von 4 nur einen halben und wenn man dann zum Beispiel Erster von 8 ist, sind es 1,5 Punkte. Das geht ja am halben Punkt pro 5er Schritt hoch. Also 100 AQHA-Points braucht schon viel Reiten und auch erfolgreich Punkte sammeln. Genau, ne? Das genau. ist jetzt nicht wie Platzierungspunkte, sondern immer pro 5 geschlagene Pferde einen AQHA-Punkt. Ja, ich finde diesen Trend sehr schön, weil diese richtigen Holterpferde, ich habe es in den USA gesehen, die kann man ja gar nicht reiten. Wir haben ja auch normal viel geholtert und das ist natürlich eine Holter ist die Klasse an der Hand, wo nur das Exterieur beurteilt wird, was für junge und alte Pferde gibt. Und es gibt natürlich den Züchtern die Chance, die Pferde zu präsentieren, bevor sie unterm Sattel sind. Was natürlich auch eine marketingtechnische Sache hat, dass man die Nachwuchspferde sieht auf Turnieren. Ne? Was kommt da, wenn ich was für einen Kunden suche? Und das gibt es ja nur bei den Quarter Horse, also bei den Verbandsturnieren, damit der Züchter sein Pferd zeigen kann. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache.
Ja, bei den Pace und Appaloosas natürlich auch, wobei der Markt ja in Deutschland leider Gottes sich nicht so entwickelt hat, aber auch die Halterklassen in Amerika sind ja deutlich rückgängig. Mhm. Das heißt, da gibt's viele Turniere, da gibt es gar keine Halter-Shows und dann gibt es einige große Turniere, wo halt die ganzen Halterleute hinfahren. Mhm. Wobei ich auch die Entwicklung in Amerika Gott sei Dank auf einem positiveren Weg sehe durch die Einbeziehung der Performance-Halter, wo also Pferde nur gezeigt werden können in Halterklassen, die auch Reitpunkte haben, hat sich der Typ der Halterpferde doch wieder so ein bisschen mehr Richtung Reitpferdetyp entwickelt. Die modernen Halterpferde sind also lange nicht so schwer und lange nicht mehr so im Missverhältnis von Bein zu Körper. Aber da sie über 20, 30 Jahre niemals auf Reitqualität selektiert sind, sind sie eben tatsächlich nicht unbedingt die Athleten an sich. Und das, sag mal, das war, um zurückzukehren zu unserer Philosophie der Skipper W oder Wieskamp-Pferde, das heißt der Hengst Skipper W, der dieser Linienbegründer ist in dieser Quarterhorse-Zuchtlinie, wurde gezüchtet. Und hauptsächlich eingesetzt oder nur eingesetzt bei Herrn Wieskamp in Colorado. Mhm. Und der hat angefangen, Pferde zu züchten in den frühen 60er Jahren, wo eben Pferde zum Beispiel in AQHA-Shows morgens in Halter gezeigt wurden und anschließend geritten wurden. Nur dann konnten sie Allround-Champion werden. Mhm. Das heißt also, Pferde, die nicht in Halter gezeigt wurden, die speziell gezeigt wurden, die konnten diese zusätzlichen Allround-Punkte für konnte gar nicht verbuchen.
Genau, ist heute noch so. Um Allround-Champion, also der generell erfolgreichste in verschiedenen Klassen zu werden, muss man auch die Holter gehen. Doch, also in Deutschland. Was ist es denn dann?
Also da mal, du kannst die Halter dazu nehmen, hast dann nochmal eine Chance, mehr Punkte zu gewinnen. Mhm. Ne? Also, aber du musst nicht den Halter zeigen. Das ist also quasi aufgrund des Drucks der nur Reiter von der AQHA dann jetzt aus, also du kannst eben die Punkte dazu bekommen, weil du, wenn du eine Klasse mehr hast, hast du natürlich mehr Chance, Punkte zu bekommen. Aber
was ist dann das Pendant zur Holter? Man muss ja 3 Kategorien abdecken, weißt du das? Ist das die Pleasure dann?
Oder? Nein, der Allround-Champion ist ja eigentlich nur ein reiner Punktesammler. Mhm. Also du musst, wenn wir jetzt zu den Titeln gehen, da ist es eben so, dass wir einmal das RM oder Superior haben, was dann in der Klasse nur zum Beispiel nur in Performance sein kann.
Also ich meine jetzt, um Allround-Champion auf dem Turnier zu werden, wusste ich, dass du früher irgendwie drei Kategorien abdecken musst. Ja,
also einmal, wenn du Showmanship gehst und dann halt Trail gehst und Pleasure gehst, das sind drei Kategorien.
Okay. Ne? Also keine Holter mehr. Ich wusste, ich musste früher immer die Holter, wenn du da...
Genau, aber du hattest eben die Holter, wenn du ein gutes Pferd hattest, hattest du ja doch mal Chance, zusätzlich Punkte zu gewinnen, wenn es an anderer Reiter nur in den Reitklassen ging. War es schlau, so wie du es gemacht hast, dass man das Pferd auch im Halter zeigt, dass man dann eben die Punkte aus der Halterbewertung noch mit zu den All-Around-Punkten des Turniers dazufügen kann. Von daher war das tatsächlich unter den Leuten, die All-Around-Champion gehen, also auf die All-Around-Championship auf Turnier gehen wollten, war das der übliche Weg. Vor allem, wenn man Pferd hat, was eben, das war unser damaliges Ziel besonders war, dass wir eben auch wirkliche Quarterhorses gezeigt haben. Und das ist ja heute, wenn wir gucken, ist ja oftmals der Unterschied zu einem kleineren Warmblüter. Die Warmblüter haben ja heute auch so ein bisschen mehr Adel und ein bisschen mehr Muskel bekommen, ist ja der Unterschied nicht mehr bedeutend. Früher war das ja schon so, wo die Pferde eben diesen Stock-Type oder diesen stabileren Typ hatten, dieses Middle-of-the-Road-Horses mit mehr Muskel und ein bisschen nicht ganz so groß, war da der Unterschied natürlich etwas größer.
Genau, also der Stock-Type kann man so sagen, der war einfach sehr muskulös, sehr stark, gut im Sprint, aber halt nicht ganz so athletisch, ne, wie die modernen Rainer-Pleasure-Pferde von der Filigranität in der Bewegung, kann man so sagen, oder?
Ja, ich denke, die Rainer sind im Zweifelsfall, wenn sie ein nettes Gebäude haben, und da gibt es inzwischen mehr davon, sind sie eigentlich noch mehr der Stock-Type.
Genau,
wie die und die sagen wir, moderneren Pferde, die in den Hunter-Pleasure Bereich sind, die sind ja oftmals dann um 1,60 groß und dann sehr viel schlanker in der Brust.
Deutlich hochbeiniger.
Ne? Deutlich hochbeiniger und das ist dann wird oftmals, wenn sie dann weniger Länge an Hüfte haben, sind sie oftmals eben zu einem Warmblüter nicht mehr so viel weit davon. Und das war, zurückzugehen zu dem, was du sagst, was der Typ war, ich wollte halt oder möchte nach wie vor, dass man sofort erkennen kann, dass es ein Quarterhorse ist und nicht aufs Papier gucken muss, ob es ein Quarterhorse ist. Und das ist sicherlich auch ein Teil davon, dass wir über die Jahre diese Erfolge eben einfahren konnten. In dem Bereich gab es ja oder gibt es ja viele Menschen, die sozusagen das nachsagen, was andere sagen. Wir hatten mit den Pferden, die wir im Skipper W. Boot gekauft haben, mental überhaupt gar keine Probleme, sondern die, da kommen wir sicherlich nachher nochmal dazu, wenn es um Training geht, aber für mich war es immer so, dass ich da von den Leuten, die ich lernen durfte, so der Schwerpunkt war, du sollst ein Pferd schulen, und aber nicht dominieren. You have to educate them, not to dominate them. Und wenn man so mit Pferden arbeitet, dann kann man viel mehr von den Pferden bekommen. Und das war mit den Skippers immer butterleicht für uns. Das passt eben zu der Mentalität, wie wir Pferde trainieren wollten, optimal.
Was würdest du denn sagen, genau, was ist dir wichtig beim Charakterlichen? Jetzt haben wir über das Exterieur gesprochen und jetzt hast du ja gerade so angesprochen, da bin ich ganz deiner Seite, also man hört ja bei den Quartern, bei gewissen Linien, oh, die sind schwierig. Gibt es auch bei den Allaroundern.
Genau.
Und dann sage ich immer, nee, die sind nicht schwierig, die sind normal. Weil die meisten Quarter sind ja einfach extrem devot, extrem unterwürfig und sagen immer, ja, danke. Und dann gibt es Quarter, die zwischendurch, wenn die zu viel Druck abbekommen, zu Recht mal sagen, also von manchen Linien, finde ich blöd. Und dann heißt bei uns in der Szene, weil wir ja so einfache Pferde gewohnt sind, der ist schwierig. Und das ist ja so ein bisschen das, was du, glaube ich, gerade meintest. Skipper W war schon ein bisschen bekannt, ein bisschen speziell zu sein. Aber die sind nicht speziell, wenn die ihren Job verstehen und wenn du es ihnen in Ruhe erklärst. Ich mag ja diese Quarter mit Bluteinschlag. Ich habe 2 Quarterstuten, die halb Vollblut sind. Die sind auch etwas sensibler, aber die sind super. Aber die kannst du halt nicht den ganzen Tag nur dominieren. Das ist zu viel Druck und Stress für die. Dann kriegen die Stress und entziehen sich auch. Aber wenn du denen das erklärst, machen die alles mit Kusshand sogar.
Also, es ist sind ja immer verschiedene Dinge. Die reiterliche Entwicklung in Amerika war ja nicht so ausgeprägt dressurmäßig und reiterlich formend wie heute. Das heißt, der Sport in den USA hat sich ja dramatisch geändert zu dem, was vor 40 Jahren war.
Genau, da war es eine Gebrauchsreitweise.
Da, genau, und war ja dann das erste Mal 1979 auf der Akish Air World Show. Mhm. Wenn wir da die Rennen gesehen haben, da hatten die alle den Kopf waagerecht beim Stoppen. Also der war nicht senkrecht, der Kopf-Nasenlinie, sondern der war waagerecht.
Sprich, sie haben ihn hoch und nach vorne genommen, den Kopf.
Genau, ja. Da, weil das einzigste Weg war, wie sie die quasi mit die Schulter hochgekriegt haben. Mhm. Zum Stoppen. Mhm. Und heute ist das ja deutlich ganz anders. Im Gegenteil, die Pferde stoppen am losen Zügel. Also das heißt, das ist einmal natürlich Selektion, mehr auf die Qualität des Reining-Pferdes hin. So damals war das eben, sag mal, dieses Talent war dann bei vielen Pferden da, aber nicht so ausgeprägt. Und aber eben auch vieles, dass die Reiter gelernt haben aus dem Influence der Dressurreiterei, dass die Pferde mehr über den Rücken gehen und sich mehr durchlässig geben und nicht nur durch Zufall mal durchlässig waren. Mhm. Und das hat eben die Qualität der Reiterei zu dem Stand gebracht, den wir heute haben, dass die Pferde ja, die Reining-Pferde ja im Prinzip kein Pferd in der Show mehr mit dem Kopf, mit dem Genick viel höher ist als der Widerrist. Mhm. Oder oftmals leider Gottes tiefer, was ja auch nicht unbedingt so toll ist.
Richtig.
Und wenn wir gucken, wie die Pleasure-Klasse sich verändert hat, als ich die ersten Pferde gekauft habe, da waren die Pferde mit den Köpfen grundsätzlich mindestens eine Handbreit höher im Widerrist, im Jog und Lope, als das dann zwischendurch, wo sie ja viel tiefer waren und heute tendenziell vielleicht ein bisschen wieder mal in ein natürlicheres Level kommen. Das heißt, also ich habe noch Bilder gestern da auch in diesem Dicktischen gesehen, den Hengst, da liefen die Pleasure-Pferde alle mit dem Genick eine Handbreit höher. Und die waren trotzdem
über dem Widerrist,
ja. Mhm. Und trotzdem war, und die hatten die Nase vor der Senkrechten. Und trotzdem liefen die gleichmäßig und ruhig.
Genau, und dann gab es noch einen Trend, wo die zu tief waren, das haben sie dann die Peanut Roller genannt, dass sie wirklich ganz tief waren, und dann haben sie ja eine neue Regel erstellt, die Ohrenspitzen sollen nicht tiefer als der Widerrist sein.
Was ja jetzt manchmal gelingt.
Ja, genau. Ich meine, da muss man natürlich sagen, da sage ich oft, viele Quarter sind ja an den Boden gezüchtet, leider. Und wenn du die hochholst, ist es eigentlich ein bisschen unnatürlich für die. Je nach Exterieur. So die Cowhorse-Pferde, die haben deutlich mehr Hals, die kommen auch mehr oben raus. Ne? Dann gibt es natürlich viele Renner mit sehr tiefem Halsansatz. Ich sage immer, die rollen den Berg runter. Das gleiche beim Pleasure-Pferden. Ich finde, man muss immer rausfinden, erstmal das Pferd auftrainieren, wo kannst du den Hals fallen lassen und locker durchschwingen. Und wenn wir dann das Pferd Kraft hat, und da reden wir eigentlich so von 18 bis 24 Monaten, würde ich sagen, dass ein Pferd Kraft hat, also Schub in Tragkraft umwandeln, also wirklich Kraft hat, sich zu setzen, kann man die auch ein bisschen höher holen, aber erst, wenn sie locker sind. Und das sehe ich sehr gleich. Also jetzt in Schubladen gedacht, finde ich, dass klassisch Reiter oft zu hoch und zu über Tempo reiten und Westernreiter oft zu langsam und unter Tempo und zu tief. Mhm. Ne? Und da muss man ja immer gucken, wo ist mein Pferd, welchen Trainingszustand hat es und was braucht es gerade. Genau. Und was kann es auch leisten, ohne dass es überfordert ist. Ne?
Mhm. Genau. Aber sag mal, das ist ja auch eine Frage der Selektion. Mhm. Und ich habe eben geschaut und das entspricht dem alten Allround-Typ, dass die Pferde also eben eine gute Halsproportion haben und nicht so tief unten rauskommen. Mhm. Und die Pferde haben es dann eben, die laufen grundsätzlich nicht so frontlastig. Mhm. Und das war eben quasi wiederum der Typ, den damals in den 80er Jahren so im Schnitt vorhanden war. Mhm. Und da gab es deutlich weniger Pferde, die so tiefe, breite Halsansätze hatten. Mhm. Und die sich dann eben auch etwas höher getragen haben in der Pleasure zum Beispiel. Mhm. Auch in der Reining höher waren im Genick als im Widerrist. Mhm. Aber die eben in der Gesamtkomposition ihres Körpers da deutlich das leichter hatten, welche aufzulaufen.
Genau. Da muss ich sagen, habe ich beobachtet über die Zeit. Viele gucken aufs Exterieur und schöner Kopf, gute Beine, gut gewinkelte Hinterhand. Und da ist mir aufgefallen, da würde ich gerne deine Meinung zu hören, Widerriss ist wichtig. Weil wenn die ihn richtig, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pferde, die keinen Widerriss haben, so eine ganz flache Schulter, auch den Berg runterlaufen. Wir nennen das immer liebevoll die Rumpfigen. Mhm. Und die Pferde mit Widerriss, der besser in den Rücken reinreicht, mit denen kann man ja auch rausreiten tatsächlich. Wenn ein Pferd gut geritten ist, kommt der Widerriss hoch, genau. Über die Dauer der Zeit. Wir reden jetzt nicht von 2 Wochen Reiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die weniger frontlastigen Pferde sind tendenziell die, die einen deutlich ausgeprägten Widerriss haben. Die Pferde ganz ohne Widerriss ist dann auch schwierig, ein bisschen hochzurollen, oder? Was sagst du?
Das ist grundsätzlich der Fall. Das heißt, also da kommt eben wieder Form to Function damit ins Spiel. Das heißt, die Form des Pferdes macht es leicht, das besser zu trainieren, ohne großen Aufwand, größeren Aufwand dahin zu bringen, wo wir ein Pferd sich selber tragend haben wollen. Mhm. Und Pferde, die den Widerriss weiter in den Rücken reinreichend haben, haben einfach eine stabilere Oberlinie und sind nicht so, müssen haben es leichter, die Schulter dann mit entsprechendem Training zu liften, zu hochzuheben und die Hintern mehr unterzuschieben und sich dann eben mehr zu tragen. Mhm. Und das ist, da ist eben so, wenn wir auch da wieder zurückkommen auf die Auswahl der Pferde, die wir nutzen durften. Die Wieskamp-Pferde waren ja eben, Henk Wieskamp ist ja heute noch in der Statistik der AQHA der 4. erfolgreichste Züchter von AQHA Champions. Mhm. Und der 3. erfolgreichste Züchter von RM Performance werden. Das heißt also Form to Function, was du gerade beschrieben hast, mit dem mittellangen Rücken, mit dem Widerriss weit in den Rücken reichend, mit entsprechender Hüfte und Winkelung hinten im Hinterbein und mittel nicht so tiefen Halsansatz. Diese Pferde sind eben damals auch schon erfolgreich gewesen und das ist schwer heute dann zu übertrumpfen.
Genau. Zum AQHA-Champion muss man sagen, die brauchen gewisse Performance-Punkte, also reiterlich wie auch Holterpunkte. Also es kommt wieder alles zusammen. Genau,
2 Kategorien in Reitklassen haben und müssen 15 bis 20 AQHA-Punkte in Halter haben und müssen noch kein Champion gestanden haben. Also eigentlich das ideale Allround-Pferd oder Quarterhorse-Reitpferd. Und wir haben jetzt ja aus unserer Zucht geschafft, 5 AQHA Champions in Europa zu machen. Mhm. Der erste AQHA Champion war Sierra Scheme, den wir vom Henk Wieskamp gekauft haben. Der war der erste AQHA Champion in Europa überhaupt. Mhm. Und danach aus unserer Zucht noch 4 weitere machen durften. Mhm. Und das ist auch heute nochmal mein Ziel, wie ich denke, wie ein gutes Pferd sich nicht nur zeigen sollte, sondern sich auch bewähren sollte.
Ja, sehr schön. Was würdest du denn sagen, was ist das Positive an den letzten 30, 40 Jahren Zucht, was ist die positive Entwicklung der Quarterhorse? Was hat sich zum Guten entwickelt generell, dass die Zucht so selektiv geworden ist? Also und danach frage ich, was du nicht so gut findest. Deswegen,
du merkst, dass ich jetzt etwas Schwierigkeiten da habe, darauf zügig zu antworten.
Wir können auch mit dem anderen anfangen. Was betrachtest du kritisch, wie sich das entwickelt hat?
Also sag mal, im Regelbuch ist beschrieben, dieses Allround-Pferd, was quasi vielseitig einsetzbar ist. Und das war ja auch damals in den frühen Jahren der Schlagsatz, das vielseitigste Pferd der Welt. Das ist es definitiv in der Rasse nach wie vor, aber es ist nicht mehr in dem Pferd-Individuum so stark verankert. Weil sie mehr spezialisiert wurden. Und wir haben, Gott sei Dank, eine Klasse, die wir beide, ja, Linda, du und ich, sehr lieben, das ist die Rennschreiding, die diesen Pferden wieder einen Showbereich zuteilt. Also Pferde, die sich bewegen können, die gut gebaut sind. Zwar wird der gut gebaute Teil nicht so stark bewertet, aber Pferde, die dort eben gut gebaut reinkommen, da werden die Richter alle sofort plussen.
Erster Eindruck.
Weil der erste Eindruck eben deutlich mehr Quarterhorse ist.
Ja.
Und wenn sie sich dann entsprechend bewegen können und athletisch sind und Hinterhandswendung und eben in den Übergängen oder oft auch wenn man aus den Gangarten anhalten muss, also eine Stopptendenz zeigen, das ist dann, sag mal, die müssen nicht übertrainiert sein, aber sie müssen einfach eben sehr durchlässig sein, um das gut zu machen. Und das ist das eigentlich, wie ich mir ein gutes Allround-Pferd vorstelle. Und mit den jetzt daraus entwickelten neuen Ranch-Klassen ist das ja noch mehr der Fall und ist jetzt ja in Ergänzung dazu jetzt eine neue Klasse bei der LQHA, die wahrscheinlich das nächste Convention zugelassen wird, heißt Ranch Rail. Das ist dann quasi ohne Hindernisse und nur Schritt, Trab, Galopp, außenrum, flott vorwärts, also normalen Trab und Extended Trot und normalen Galopp und Extended Lope in der Arena mit 30 Leuten. Habt das gerade gesehen im Kongress, das war ein wichtiges Gewühle und da den richtigen rauszufinden, ist sicherlich schwer für den Richter.
Ja.
Aber es war, sag mal, die Klasse ist noch nicht LQHA-proof, denn da waren schon 30 Pferde, die daran teilgenommen haben.
Mhm.
Und auf der World Show hat es das ja vor zwei Jahren schon das erste Mal als Probeklasse gegeben und die war auch rappelvoll.
Mhm. Also Pleasure and Ranch Riding Style kann man sagen.
Genau,
nicht mit Pleasure-Pferden, sondern eine Rail-Klasse, Schritt, Trab, Galopp, aus Rumo, das Gangwerk, die Expression.
Die Gleichmäßigkeit in der Form, genauso wie beim Pleasure-Pferd immer, dass das Pferd immer gleich aussieht in jeder Gangart und beim losen, auch am leicht losen Zügel geht, aber nicht am durchhängenden Zügel geht.
Ja.
Und das ist einfach so, das war für mich als Reiter, also wie die Rennschreiding eben auch, ein positives Bild, so wie ich mir wünsche, wie ein Pferd gehen darf.
Mhm.
Und dadurch öffnen wir natürlich auch den Markt im Turnierbereich wieder für viel mehr Reiter, weil es nicht ganz so überspezialisiert ist, sondern eben dieses eigentliche Allround-Pferd hier wieder auch wieder mehr zum Showen kommt.
Mhm.
Und von daher ist das eben der Weg, den ich mir für ein gutes Western gerittenes Pferd und ein Quarter Horse eben vorstelle.
Ja, genau. Also ich bin da ganz einer Meinung, diese Spezialisierung ist Fluch und Segen. Weil wenn du heute sagst, ich möchte einen Quarter kaufen, musst du erstmal fragen, was willst du denn für einen Quarter?
Genau.
Wenn man auf die World Show geht, dann gibt es den 1,42er Cutting Pferd, was ganz klein, ganz tiefen Halsansatz, ne? Ganz anders aussieht wie das Hunter Pferd oder das Pleasure Pferd oder das Western Riding Pferd oder das Holter Pferd oder das Reining Pferd. Und da frage ich immer die Kunden, wenn die sagen, ich suche einen Quarter, ja, was suchst du denn? Weil nur weil ich einen Quarter suche, da kannst du quasi ein SUV, einen Sportwagen, einen Traktor, da gibt es für alles etwas. Ne?
Mhm.
Das ist natürlich toll für den Leistungssport, weil es den Pferden deutlich leichter fällt, weil sie wirklich spezialisiert sind. Das macht es aber in der breiten Masse deutlich schwieriger. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ne?
Und wenn sie dann noch gute Beine haben und ruhig im Wesen sind, dann haben wir sozusagen das, was für mich eine Freude ist zum Reiten.
Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das ist das perfekte Abschlusswort für den ersten Teil. Vielen Dank erstmal. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.